Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den PS-Profis 2.0. Mir gegenüber sitzt Christian Texor auf der A45 im Stau. Und ich würde sagen, wir gehen gleich rein. Herr Texor, wie geht es Ihnen?
Hör mal, hier ist immer Top-Stimmung im Panda. Das ist wie Urlaub, wenn du einsteigst. Da kann ja auch der schlimmste Stau nichts anhaben. Und ja, wie du schon angeteasert hast, heute legendäres Podcast-Studio hier am Start. Ich würde behaupten, eigentlich der Klimax der Podcast-Studios. Also mehr geht nicht. Ich sitze in meinem Fiat Panda. Du stehst in meinem Laptop auf der Motorhaube, schaust durch die Windschutzscheibe dabei zu, wie ich genüsslich ein Feierabendbierchen beim Podcast einverleibe und wir die ganze Nummer jetzt hier starten.
Ja.
Also mehr in place habe ich mich noch nie gefühlt für diesen Podcast.
Nee, auf alle Fälle. Es ist super. Und man sagt ja, meine, die Leute aus dem Westerwald, das sind einfache Leute. Und ich sag mal so, Beweisstück A.
Ja. Nee, also jetzt mal ganz vorsichtig, Westerwald hier, ne, das hatten wir schon mal, glaube ich.
Ja, ja, ich weiß. Aber das ist, damit kann ich dich sofort auf die Palme bringen, glaube ich, ne?
Ja. Auf die Palme, weiß ich nicht, aber zumindest zum Widerspruch erwecken.
Ja, okay, sehr gut. Texi, wie geht es dir?
Hör mal, mir geht's super. Wir sind kürzlich umgezogen, endlich in die neuen 4 Wände. Und das ist ganz gut gelaufen. Davor habe ich mir ganz ordentlich die Kugel gegeben in Sachen Nachtschichten, um das Ganze auch zu realisieren. Und das war dann schon echt ein bisschen an der Belastungsgrenze. Deshalb haben wir jetzt die letzten Wochen echt mal ein bisschen runtergefahren und durchgeatmet. Und das tut richtig gut. Wir sind mega happy. Und ich fühle mich wohl. Wir leben uns gut ein. Hier und da sind natürlich noch Kleinigkeiten zu machen, was man so Woche für Woche zusammenbastelt und erledigt. Und vor allem bin ich wieder viel mehr draußen am Rad und auch am Streckebauen. Also das Streckebauen ist zuletzt so der Hausnummer ein bisschen zum Opfer gefallen. Demnach, ich bin back in the woods und fleißig am Graben, damit es im Frühjahr viel schöne Sachen zum Fahren gibt.
Das hört sich doch vernünftig an. Du bist aber tatsächlich gerade auch richtig viel unterwegs, wahrscheinlich gerade, weil du im Wald bist. Ich war jetzt ja auch die letzte Woche da bei dir in der Ecke und habe mehrfach versucht, vorbeizukommen. Aber so richtig ist es sich nicht ausgegangen, weil du irgendwie immer irgendwo unterwegs warst. Dabei lag bei euch echt ganz schön Schnee, oder?
Ja, es gibt auf jeden Fall immer eine Mission, jeden Tag, definitiv. Wir hatten jetzt leider richtig viel Schnee. Was heißt leider? Ich habe es wahrscheinlich das erste Mal in, ich würde sagen, so 8 Jahren genossen, dass es geschneit hat, weil das nicht so instant dieses Panikgefühl ausgelöst hat, oh nein, ich kann mein Training nicht mehr umsetzen, weil mit Kids ich einfach nicht mehr so ganz diese Freiheit hatte, jetzt zu sagen, ich hau ab in den Süden und verbringe da mal einen Monat, dann habe ich mir irgendwie das falsche Leben ausgesucht. Demnach war das schon die vergangenen Jahre immer so ein bisschen stressig, wenn es geschneit hat. Und diesen Winter habe ich so richtig genossen und habe mich auch für die Kids einfach gefreut. Und wir sind Schlitten gefahren und haben all die Sachen gemacht, die man halt eben macht, wenn es schneit. Und habe mich nicht auf die Rolle gesetzt oder das Fitnessstudio gefühlt belebt. Und demnach war das echt ganz cool die letzten Wochen. Aber klar, weniger Radfahren. Und jetzt die letzten Tage wurde es wieder wärmer. Wir haben so ein paar Spots, das ist ganz cool, 15 Minuten Umkreis, wo es schon früher wieder schneefrei ist. Und da war ich jetzt die letzten Tage relativ viel aktiv, bin super viel auf dem E-Bike unterwegs. Und jetzt, heute war ich das erste Mal bei uns im Wald wieder am Bauen. Und da zeigt sich so langsam auch ein Ende in Sachen Schnee. Mhm. Aber langweilig wird es hier definitiv nicht. Und es stehen jetzt auch so die ersten Projekte fürs Jahr in der Pipeline, wo ich mich echt drauf freue.
Wir reden jetzt gleich noch ein bisschen über deine anstehende Saison, beziehungsweise was sich alles so verändert hat, aber vorher möchte ich noch mal kurz irgendwie darüber reden. Dennis Strattmann war ja jetzt auch irgendwie bei dir, noch gar nicht allzu lange her, und da gibt es jetzt echt eine richtig coole Bilderserie im Mountainbike-Magazin, das ist, glaube ich, veröffentlicht worden. Aber auf Instagram gibt es auch schon einiges zu sehen, was so ein bisschen deine Hometrails zeigt. Ich durfte mir aber am Wochenende die Hometrails von Dennis anschauen und war auch echt ganz schön begeistert. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde so ein bisschen, dass das Rheinland und der Ruhrpott ist so, also wenn man das jetzt mal so zusammennimmt, und das ist ja so ein bisschen fließend der Übergang, zumindest da in der Gegend um Köln. Und das ist irgendwie die underrated Bike-Region Deutschlands, finde ich. Also das ist so unfassbar gut. Ich meine, das geht ja dann am Ende sogar noch so bis zu dir raus, ne? Mit so ein bisschen Fahrerei gehört das ja schon alles so zusammen. Aber der Ruhrpott, wir waren in Hagen fahren, wir waren an anderen Stellen da fahren und das war so geil. Also es ist, ich meine, ich komme ja da aus der Gegend und ich kenne ja auch viel, aber ich habe das Gefühl, es gibt einfach noch mal so viel mehr wie früher und es macht so unfassbar Spaß und ich hatte da echt ein paar richtig geile Biketage in fast Frühjahrssonne von oben und komplette Matschpackung von unten.
Ja, also ist interessant, weil das irgendwie immer wieder so das Feedback ist, was ich auch von Leuten bekomme, die gerade aus den Bergen kommen. Also jetzt, hier sind schon mal Leute zum Radfahren, die dann irgendwie in Österreich oder Schweiz so im Alpenland leben, die natürlich aus den Bergen hierher kommen, wo es fast Flachland ist für die oder deren Verhältnisse. Und dann bekommt man oft so das Feedback so, oh, damit hätte ich ja nie gerechnet, so was hier abgeht. Und zum Radfahren ist es dann oft eigentlich eine coolere Region hier, als wenn die Leute irgendwo in den Bergen leben, weil oft in den Bergen einfach nur ein Bikepark oder du hast so ja 1500 Höhenmeter Anstieg und da gibt es dann halt vielleicht ein oder zwei Trails, wo die Leute hier halt komplett geflasht sind davon, dass wir halt den ganzen Tag hoch und runter fahren im Sägezahnprofil und jeder Downhill einfach ein Trail ist und jeder Trail halt irgendwie einen eigenen Charakter hat und ein anderes Gelände vielleicht auch hat und so ein viel vielseitigeres Fahrradfahren stattfindet, als vielleicht in einer Region, wo man denkt, so, das ist der Spot, weil da gibt es einen hohen Berg. Ja. Und das ist irgendwie immer wieder spannend zu hören, dass Leute das eigentlich so spiegeln. Und ich glaube, dass sich die Spots da hier, wie du es eben beschrieben hast, eigentlich nicht so viel geben von der geografischen Lage, sage ich mal, oder Topografie, weil es alles irgendwo in einer Region zwischen 150 und 300 Höhenmeter vielleicht stattfindet. Und dann hast du eben mal Spots, die ein bisschen felsiger sind oder die einen haben Laubwald, die anderen haben Nadelwald oder so. Aber das ist alles so mehr oder weniger das Gleiche, würde ich sagen. Und es steht und fällt dann so ein Stück weit damit, wer eben die Trailbauer sind vor Ort. Mhm. Und das finde ich eigentlich das Spannende oder das Coole, dass jeder Spot so seinen Charakter hat durch die Leute, die es eben geschaffen haben.
Ja, und es ist so interessant, dass ich habe so ein bisschen das Gefühl, jedes Trailgebiet hat so ein bisschen so den eigenen Schirmherrn, ne? Also es sind natürlich, ist eigentlich nie einer, der alles baut, aber es gibt so immer so ein bisschen einen, der das verantwortet. Und bei euch, würde ich jetzt mal sagen, bist du es wahrscheinlich, ne? Aber in anderen Regionen sind es andere Leute und das finde ich halt echt richtig cool. Und natürlich ist es nicht so ganz easy zu sagen, wer das wo ist, weil es natürlich auch nicht immer zu 100% legal ist. Aber ich fände es mega geil, solche Leute mal zu interviewen. Und einfach, weil es, keine Ahnung, davon lebt die Community. Und das ist halt auch immer was ich so sehe. Also dafür vermisse ich so ein bisschen meine alte Heimat. Die Community, das, wie man gemeinsam Rad fährt, wie man sich auf dem Trail begegnet, ist einfach anders da oben. Es ist freundlich, es ist total offen und du fährst zu zweit los, du kommst zu 10 wieder. Und ich muss auch sagen, wir haben ein paar von unseren Podcast-Hörern auf dem Trail getroffen und auch das waren unfassbar nette Leute. Und das ist für mich immer total schön, einfach mal zu sehen, so wer ist auf dem anderen, am anderen Ende von diesem Mikrofon, ne? Und also mich hat's wieder geflasht, also mich hat's nicht überrascht, ich weiß ja, wie es da ist, aber trotzdem jedes Mal, wenn ich wieder da bin, ist es so geil und es macht so viel Spaß und es ist so eine coole Community und auf alle Fälle ganz viel Liebe für die Region.
Ja, mega, ist richtig cool und es ist auch schön, wie du schon sagst, klar, nicht zuletzt durch meine Popularität, sage ich jetzt mal, werde ich natürlich von vielen Leuten angesprochen. Oft auch Leute, die einfach fragen, hey, ist cool, wenn ich mal vorbeikomme zum Fahren, was ich mega, mega stark finde, dass Leute erst fragen und nicht einfach versuchen, über die üblichen Strava, Komoot, was weiß ich, Maps, irgendwo sich ihr Ding zusammenzufummeln und einfach zu fahren, sondern an alle, die jetzt zuhören, versucht immer zuerst Locals anzuschreiben, egal wo ihr hingeht. Das ist A, immer das Feinste, so der schönste, der nobelste Weg, sage ich mal. Und B, lauft ihr sogar noch in Gefahr oder in die Chance, einen gewissen Leckerbissen vielleicht gezeigt zu bekommen von den Locals, den du eben über Strava und Co. nicht zu finden oder den du nicht zu sehen bekommst. Insofern ist es eigentlich immer ein cooles Rezept und das machen echt viele Leute. Mich schreiben da schon auch viele an, auch viele aus anderen Regionen oder Trailgebieten, wie du jetzt eben diesen Kreis gezogen hast. Also das ist ja so, wenn ich von mir zu Hause, ich sag mal, 20 Kilometer Luftlinie in irgendeine Richtung gehe, dann ist da eigentlich schon ein anderes Gebiet, wo jemand anders so, ich sag mal, der Schirmherr ist für die ganze Angelegenheit und sich so ein bisschen federführend kümmert und koordiniert und macht und die Leute rantreibt. Und das sind dann oft Trails, die kenne ich schon gar nicht. Und so Leute schreiben mir dann und sagen, ey, mega cool, wir waren jetzt am Wochenende bei euch fahren, komm unbedingt mal bei uns vorbei, ich zeig dir ein paar Sachen. Und so vernetzen sich auch diese Communities, die quasi wie so kleine Zellen vor Ort sind. Und ich könnte hier quasi losfahren und wahrscheinlich bis zum Dennis auf Trails fahren. Also ich würde die ganze Zeit hoch und runter fahren und würde niemals fertig werden. Also die Trails hören einfach nicht auf, weil du fährst so von Gebiet in Gebiet und hast eigentlich fast nie einen großen Leerweg. Also ich würde mal behaupten, wirklich realistisch gesehen, würdest du nie länger als, lass es mal 15, 20 Kilometer Straße fahren, wenn überhaupt, um irgendwie an das nächste Netzwerk anzuschließen. Also es verflechtet sich echt und es ist unglaublich, was da die letzten Jahre passiert ist, was richtig, richtig cool ist, weil als ich angefangen habe, hier zu Hause bei uns Rad zu fahren, gab es einfach nicht einen Bike-Proposed-Trail, sage ich mal. Es gab so diese klassischen Pfade-Patchen, wie man bei uns sagt. Die wurden eben mit dem Fahrrad dann befahren, missbraucht, wenn man so will. Aber das waren eigentlich irgendwelche eingelaufenen Fußgängerdinger oder vielleicht mal ein Tierpfad oder wie auch immer. Und was wir jetzt hier haben, ist natürlich schon ganz cool, ohne zu sagen, wo wir gerade sind, weil hier gibt es natürlich nichts. Aber das, ich glaube, da muss man keinen Ort benennen. Das ist ja im Grunde genommen überall so. Also Leute jetzt aus der Szene werden das schon verstehen, weil das ist im Endeffekt fast jeder Ort, wo irgendwie ein paar Verrückte zusammenkommen, die eine Leidenschaft dafür haben, entstehen früher oder später hoffentlich auch Tracks.
Es ist ja auch so, es ist ja eine Leidenschaft, Rad zu fahren und es ist eine andere Leidenschaft, Trails zu bauen. Und so wie jeder gerne hört, dass er gut Rad fährt, hört auch jeder gerne, dass er gut Trails baut. Von daher, wenn man die Locals halt anspricht, ist es wahrscheinlich, also die Chance, dass sie sagen, auf gar keinen Fall, kommt relativ selten vor, weil auch die möchten natürlich Lob für ihre Arbeit und möchten das auch zeigen, was sie da gemacht haben. Weil es ist ja auch am Ende eine Art von Kunst, einen Trail zu bauen, der richtig float und der richtig cool ist. Und ich glaube, es gibt einfach den Trailbauern und den Leuten, die das verantworten, so viel, wenn andere Leute das auch geil finden.
Absolut. Kann ich auch komplett bestätigen. Also von den Sachen, die ich jetzt baue, wenn dann Leute mir schreiben oder mit mir sprechen oder mich vielleicht sogar im Wald treffen und sagen, ey, mega cool und das macht so Bock und das Upgrade und dies und jenes, dann macht mich das natürlich fröhlich. Und am allercoolsten ist es eigentlich, wenn man weiß, dass die Leute selber zu Hause auch bauen. Weil ich freue mich für jeden, der hier was fahren kann, wo er nichts dran gebaut hat, wenn er selber eine Person ist, die das wertschätzt, weil sie bei sich zu Hause auch jede Woche im Wald steht und die Trails baut. Und das finde ich so schön. Ich genieße es ja auch, irgendwo hinzukommen und einen Trail zu fahren, wo ich nicht eine Kurve oder einen Sprung kenne oder nicht an einer Sache Hand angelegt habe. Das ist so ein cooles Erlebnis. Und ich glaube, wenn man weiß, dass von den anderen Leuten so, ey, der baut bei sich zu Hause, dann lädt man die umso lieber ein zu sich und zeigt denen auch die Schmankerl, sage ich mal, die sonst nicht jeder sieht, weil man weiß, ey, das ist genauso ein Verrückter wie ich, der auch ehrenamtlich im Wald steht und Trails gräbt. Und das ist eigentlich so, finde ich, das Schönste unter Trailbauern, sage ich mal, sich gegenseitig dann so sein Kunstwerk zu präsentieren und auch darüber zu diskutieren und zu sagen, ah, das und das kann man vielleicht noch anders machen und so ein bisschen voneinander auch zu lernen und sich Sachen abzuschauen. Und ja, das ist irgendwie so ein bisschen eine Welt für sich. Und ich kann da nur jeden ermutigen, selber Hand anzulegen, weil auch das ist wie Radfahren, Try and Error. Also bau eine Kurve und fahr die und dann merkst du schon, ob die gut ist oder nicht. Und dann baust du um und man lernt so viel fürs Radfahren auch beim Trailbauen. Das ist echt cool.
Ja, ja, auf alle Fälle. Sehr gut. Wir haben ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass bei euch jetzt auch viel Schnee lag. Bei uns lag auch extrem viel Schnee. Also die einzigen Tiefenmeter, die ich hier gemacht habe, war auf einer Plastiktüte den Berg runter. ja, an so richtig Radfahren. Jetzt gerade geht's wieder so, würde ich sagen. Jetzt ist teilweise schneefrei, aber es hat sich echt richtig lang gezogen. Und das heißt, ich bin dieses Jahr echt noch nicht so viel Mountainbike gefahren. Und da würde mich jetzt mal interessieren, wie haben sich so deine Winter verändert? Weil du hast ja gesagt, ne, du gehst jetzt nicht mehr so viel weg im Winter, bist mehr zu Hause. Und der Winter ist dieses Jahr deutlich schneereicher. Also was hat sich verändert zum letzten Jahr?
Klassischerweise wäre ich ja im Winter in etwa mit dem 1. November in mein Training eingestiegen. Und das heißt dann erstmal super viel Grundlage und Krafttraining zum Aufbau, also bestimmt 2 bis 3 Kraft-Sessions pro Woche. Das heißt, da bist du schon mal einen halben Tag im Gym, 3-mal die Woche. Mehrere längere Ausfahrten, ob das dann draußen eben noch geklappt hat, ist die Frage. Wenn es zu viel Schnee hatte, bin ich dann oft auch auf die Langlaufski ausgewichen oder habe irgendwas anderes gemacht. Es war schon immer recht flexibel, mein Training. Und ich habe mir schon immer Sachen rausgesucht, wo ich einfach auch Bock drauf hatte. Aber es heißt viel Umfang, auch viel auf der Rolle gefahren manche Jahre. Jetzt die letzten 3 Jahre, glaube ich, habe ich mich konsequent dagegen gewehrt und habe alles draußen gefahren, was definitiv auch richtig übel war teilweise. Wo ich diesen Winter dann auch wirklich froh war, dass ich es nicht mehr musste, weil ich wusste, Alter, das ist einfach bescheuert, jetzt heute 4 Stunden bei dem Wetter, wenn es so, ich finde gerade, Schnee ist okay, aber wenn es so um die 0 Grad Schneeregen hat und du weißt, du bist nach 20, 30 Minuten eigentlich nass. Und es ist saukalt und es ist dann halt auch für deine Gesundheit schon eine Gefahr. Also da muss man auch ein bisschen mit Köpfchen verrückt sein. Aber das sind dann schon so Sachen, die ich jetzt nicht vermisst habe, dass ich wusste, okay, ich habe jeden Tag irgendwie 1 bis 2 Trainingssessions und die muss ich durchziehen. Sondern ich habe diesen Winter, klar, wir haben dann den Umzug gepusht, haben da auch viel im Haus erstmal gemacht, aber ich habe vor allem viel E-Bike gefahren, weil ich finde, gerade im Winter, im Schnee, wo du mit einem normalen Rad an manche Uphills gar nicht denken würdest, die hochzufahren, wenn überhaupt dann hochzuschieben, bist du halt mit einem Full-Power-E-Bike und massiver Bereifung komplett normal unterwegs. Also es ist einfach Radfahren dann. Ne? Und wenn man dann sich so einen Track rausnimmt, gerade wenn der Schnee frisch gefallen ist, finde ich sogar richtig, richtig geil, dann läppst du den ein paar Mal und dann kommt ja auch der Boden raus und der Track fährt sich frei und ein und dann ist es, also da habe ich da komplett Spaß dran, einen kompletten Akku einfach mal leer zu fahren auf einer Strecke und somit bin ich schon, ich habe jetzt geguckt, auf meinem Bosch E-Bike, was ich habe, bin ich seit, ich glaube, Mitte Dezember etwas über 500 Kilometer drauf gefahren. Und da kann man schon sagen, die 500 Kilometer waren ziemlich ausschließlich im Gelände und würde ich jetzt auch mal behaupten, 80% davon bergauf technisch Trails irgendwo. Mhm. Also ich bin echt recht viel Rad gefahren. Super cool. Viel eben, ja, auf dem E-Bike, weil das ist für mich im Winter definitiv der Gamechanger. Und ja, anstatt mich halt jetzt 2 Stunden auf ein Cross-Country-Rad oder ein Gravel-Bike zu quälen im Sinne von kalte Finger, kalte Zehen, um Grundlage reinzufahren, habe ich mich einfach aufs E-Bike gesetzt und habe Laps auf irgendeinem Track gemacht und hatte super viel Spaß, habe Bike-Skills vom Prinzip her spielerisch trainiert und war sogar aktiv, also eigentlich ein Gewinn auf allen Leveln.
Ja.
Ja.
Ja, cool. Ja. Ja, ich meine, das ist wirklich, also ich meine, wir müssen jetzt nicht wieder über E-Bike reden. Es ist einfach, es macht so unfassbar Spaß, ne?
Es wir ist kommen nicht so, drum rum.
Nee, es ist wirklich so. Also es ist halt einfach das perfekte Trainingsgerät.
Ja.
Und ja, ich war jetzt auch wieder mit dem E-Bike unterwegs und habe jetzt gesehen, dass ich mit dem Rad schon so viel gefahren bin, dass ich manche von den Ritzeln hinten so runter, also so dünn gefahren sind, dass da jetzt quasi direkt zwischenrutscht und dann hebt die Kette ein bisschen hoch. Das habe ich auch noch nie gesehen, aber dadurch, dass man mit dem E-Bike natürlich auch viel, ja, vielleicht in ein bisschen schwereren Gängen fährst, vor allen Dingen auch berghoch, ja, keine Ahnung, habe ich das Gefühl, das fährt sich echt gut ab. Und dadurch, dass du halt einfach auch viel in schlechtem Wetter unterwegs bist, ne, fährt sich das natürlich alles noch mal schneller ab. Und bei mir ist da jetzt erstmal ein bisschen neues Ritzel, neue Kette fällig. Aber ja, also geil.
Kann definitiv auch bestätigen, dass die 500, also jetzt sind es glaube ich 540 Kilometer, die das Rad bei mir bis jetzt gesehen hat, keine angenehmen Kilometer waren für das Rad, weil das ist fast ausschließlich im Schlamm gewesen. Also es war jedes Mal dreckig oder nass oder vereist, wenn es nach Hause kam. Und dann meistens bei mir geht es halt mit einem Dampfstrahler drüber. Und das ist schon auch, viele Leute antworten mir dann auf Stories so, oh, die armen Lager und ja, super Idee mit den Lagern und so weiter. Mhm. Aber es ist tatsächlich bei mir ein bisschen so, dass wir es natürlich auf die Spitze treiben. Also mein E-Bike, das steht auch schon mal nachts quasi in einem Container bei Minusgraden komplett nass, weil wir natürlich testen. Also für YT teste ich Produkte und da gehört es eben dazu, das Ding bewusst in Situationen zu bringen, die nicht normal sind eigentlich. Um einfach zu gucken, okay, wo ist der Grenzbereich? So, wann sagt ein Fahrrad dir, ich lade jetzt nicht mehr, weil mir ist zu kalt? Und lauter so Sachen. Also,
das ich sag mal so, du hast jetzt schön auf einer professionellen Ebene umschrieben, dass du keinen Bock hast, ein Rad zu putzen. Also.
ja, das ist alles in the name of testing. Ich fahre das ja eben. Ich wirklich getrocknet wieder los.
Also, ich will jetzt nicht sagen, mir ist es genauso, aber ich mache das jetzt nicht wegen dem Testen, sondern ich habe einfach. nicht so viel Bock da, das es ist ja auch, glaube ich, wenn du jeden Tag Radfahren gehst, ne, du kannst das Rad ja, also manchmal ist es ja auch einfach, ja, lass es halt einfach dreckig und dann morgen wird es eh wieder dreckig. Ja.
So, das, ich kann dir sagen, mein E-Bike steht gerade dreckig in der Garage am Ladegerät, weil ich weiß, dass ich es hoffentlich morgen Vormittag nochmal bewege.
Ja.
Okay. Das ist so wie mit den Hosen beim Radfahren jetzt bei der Jahreszeit. Die hängst du dann auch einmal in den Heizungskeller, dann steift die aus. Dann schlägst du den nächsten Tag nochmal irgendwie gegen eine Mauer außen und dann ziehst du die nochmal an und dann wäschst du die erst.
Ja. Tatsächlich sind das ein paar Sachen, die ich jetzt gerne mal mit dir durchgehen würde, weil es bestimmt interessant für ein paar Leute ist. Und zwar würde mich zum einen mal interessieren, was ist dein absolut liebstes Wintergadget am Rad?
Wir haben es ja eben gesagt, der Motor. Also
ja, finde, okay, aber nee, ich meine halt, jetzt, ich meine jetzt irgendwas, was du dir jetzt extra für den Winter dran schraubst oder so.
Also was tatsächlich für mich das Favorite Gadget ist, was auch mit dem Motor dann vom Prinzip her zusammenspielt, ist der Reifen im Winter, der die PS auch auf den Boden bringt. Also ich finde, ja, ich werde von Schwalbe supported, du auch, aber der Schwalbe Shredder ist einfach der absolute Gamechanger im Schnee, vor allem was Berghochfahren anbelangt. Und ich habe ihn jetzt sogar auch noch drauf, wenn es so übel schlammig ist. Das ist mit nichts anderem zu vergleichen. Also ich versuche das immer zu erklären und sage den Leuten, das ist so wie, als würdest du einen Wiesenslalom fahren und du gehst von einem Intermediate-Reifen auf einen Schlamm, also auf einen Spike-Reifen sozusagen, auf einen, jetzt, ich sag mal, von einem Techie-Chain auf einen Dirty Dan, bei einem flachen Wiesenrennen, wo du auf einmal denkst, Alter, wo kommt dieser Grip her? Und so ist der Effekt wirklich, wenn du diesen Shredder drauf machst, weil das so ein monströses Ding ist. Den Effekt spürst du natürlich auch, wenn du damit über die Straße fährst. Aber das ist beim E-Bike eben dann erstmal so ein bisschen Nebensache. Aber das Ding ist wirklich Killer, weil du kannst halt wirklich im Tiefschnee dich richtig gut noch fortbewegen und hast natürlich auch auf den Tracks einfach mehr Kontrolle mit so einem aggressiven Profil. Und dann durch das Radial ist halt auch cool, kannst im Winter, auch wenn da mal noch Wurzeln und Steine drunter sind, passt der Reifen sich gut an. Also das ist für mich wirklich, ja, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber es ist schon ein Stück weit ein Gamechanger fürs Winterriding bei mir. Ja, definitiv.
Auf alle Fälle, ich meine,
gibt es noch so ein paar andere kleinere Gadgets, die ich aber sowieso gerne fahre. Also ich finde zum Beispiel Handguards im Winter haben die einfach einen positiven Nebeneffekt, dass du weniger Wind auf die Hand bekommst oder auch halt eben Schnee oder Regen, wenn es am Start ist. Dann ein langes Schutzblech ist eigentlich Pflicht sowieso, schon für mich die ganze Saison, aber besonders im Winter an der Front halt ein langes Schutzblech ist einfach ein Muss. Und ich fahre im Winter gerne Flats, weil Klicks oft mit Schnee und Eis auch einfach zugehen und dann keinen Spaß machen, dann kommst du die Hälfte der Zeit nicht rein und ist sketchy und du hast sogar noch so ein bisschen diesen Nachteil, dass durch das kalte Pedal auch eher Kälte in deinen Fuß reinzieht.
Und ja, die Brücke richtig, halt da, ne?
Genau, und da finde ich, also Flats sind sowieso cool, ist jedem zu empfehlen, wenn man ein reiner Klickfahrer ist, mal Flats zu fahren, vielleicht einfach zum Spaß, so gerade im Winter mit dem E-Bike ist top, um nochmal so ein bisschen andere Skills auch zu schulen, es ist ein Stück weit ein anderes Radfahren und im Winter fahre ich ganz bewusst Flats, auch aus dem Grund, dass es einfach für dieses Schnee-Eis-Thema mehr Sinn macht und die Kälte weniger in die Füße zieht.
Ja, okay. Ja, es ist interessant, ne? Du bist ja jemand, der auch schon sehr, sehr viel unterschiedliche Setups fährt, unterschiedliche Sachen fährt und so. Und bei mir ist das so, ich mag eigentlich immer, also ich fahre tatsächlich, ich habe den Shredder, also ich bekomme mal auf das E-Bike drauf gemacht und bin den jetzt, glaube ich, 1000 Kilometer gefahren. Weil ich finde es halt einfach geil, immer, also gerade bei Reifen und auch bei Pedalen, immer das Gleiche zu haben. Selbst wenn es nicht perfekt ist für den Track und für die Witterung, weiß ich trotzdem genau, wo die Grenzen von dem Reifen liegen und ich weiß genau, wie ich mich drauf verlassen kann. Und für mich ist das immer im Kopf wirklich so ein erleichterndes Gefühl zu wissen, ah ja, okay, bis dahin kann ich gehen und nicht weiter. Und deshalb fahre ich total gerne auf dem E-Bike vorne den Shredder und auf dem normalen Rad vorne den Magic Mary und probiere da auch wirklich nicht viel rum. Also ich fahre seit Jahren den gleichen Reifen, bis darauf, dass ich den natürlich jetzt radial fahre und das ist für mich wirklich cool. Also ich bin da jetzt nicht so, dass ich da so großartig rumteste. Also für mich ist wirklich auch ein Schutzblech ist halt, finde ich halt super wichtig und ja, das ist, glaube ich, so das Wichtigste irgendwie für mich beim Winterriding und halt eben die Reifen, aber die sind eigentlich immer die gleichen.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Was ich jetzt noch probiert habe, das war ganz cool, das hat mir einer hier geschickt aus der Gegend, der hat so 3D-gedruckte Brake-Covers, wie man die im Downhill-Weltcup auch öfters schon gesehen hat, bei extrem nassen Bedingungen. Und das macht echt einen großen Unterschied. Das war richtig cool. Ich habe es jetzt bislang leider nur auf der Vorderradbremse gehabt, wobei ich glaube, dass es im Schnee insbesondere mehr Sinn machen würde an der Hinterradbremse, weil bei, ich sag mal, tieferem Schnee nutzt du die Vorderradbremse eh super wenig. Und vorne war der Unterschied wirklich signifikant, dass die Bremse einfach immer direkt da war, so beim ersten Bremsen. Und man ist es ja oft im Winter gewohnt, wenn du halt fährst und dann bist du durch den Schnee und es ist Schnee auf der Bremse und das Ding ist nass und so, dass erstmal so beim ersten Anbremsen hast du so diesen Schockmoment, so, oh, es kommt nichts. Und dann eine Sekunde später ist die Bremse da. Aber das war halt komplett weg und die Bremse war immer on point. Das fand ich richtig cool. Ist natürlich optisch auch wieder eine wilde Addition zum Fahrzeug. Wobei es am E-Bike so ein bisschen diesen Moto-Look eigentlich komplettiert. Gerade mit den groben Reifen dann auch und Handguards. Sieht halt wirklich aus wie so eine Hard-Enduro-Maschine.
Ja.
Aber das war richtig cool. Ist aber natürlich ein Gadget für Leute, die auf der Suche nach absoluter Performance sind, weil.
Ja, oder Optik.
Wenn ich jetzt einfach nur mit dem Fahrrad durch die Gegend fahre im Winter und mal ein bisschen durch den Schnee tucker, dann ist mir das wurscht, ob die Bremse sofort da ist. Das ist halt, wenn du nach wie vor noch irgendwie Tracks fährst, wo ein Bremspunkt relevant ist und einen Unterschied macht für dich.
Über Handguards habe ich mir tatsächlich jetzt auch am Wochenende Gedanken gemacht, weil wenn du da im Rheinland unterwegs bist, da fährst du ja, also das ist ja alles voller Ilex und der sticht so richtig schön in die Handschuhe. Stimmt, und da habe ich auch gedacht, ey, das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Bei uns brauchst du es halt einfach gar nicht. Also ich wüsste hier keinen Track, wo du auch nur annähernd Handguards brauchst. Aber ja, je nachdem, wo man wohnt, macht das auf alle Fälle Sinn.
Definitiv.
Ja. Dann ist die nächste Frage, die hattest du schon mal so kurz angerissen. Und zwar, wie machst du es mit Bekleidung und dem Waschen? Weil du kommst ja irgendwie jeden Tag nach Hause und bist halt irgendwie verschlammt. Und zwar richtig.
Ja.
Wie gehst du da vor? Wäschst du das in einer normalen Waschmaschine oder gibst du es einfach nur ab und musst jetzt mal nachfragen, wie ihr das macht?
Nee, ich muss da jetzt keine Fragen stellen, weil da würde ich relativ schnell auflaufen, wenn ich es einfach nur abgeben wollen würde. Also das Konzept ist nicht aufgegangen bei mir.
Ja, stimmt, ja.
Nicht, dass ich es beabsichtigt hätte, aber es hängt natürlich stark von den Temperaturen ab, was ich jetzt anhabe. Aber klar ist immer Zwiebelprinzip. Bewährt sich immer im Winter, dass man besser zu warm angezogen und du kannst mal was aufmachen als andersrum. Und dann habe ich halt schon, klar, mehrere Kits, irgendwie mehrere Hosen. Schuhe sind oft das spannende Thema, wo es dann vermeintlich dran scheitert, weil wenn es im Winter halt wirklich richtig nass ist und dann willst du mit nassen Schuhen einfach nicht losfahren. Aber ich habe tatsächlich noch so ein paar ältere 510, das sind eigentlich fast so Wanderschuhe. Die ziehe ich an, da werde ich immer für aufgezogen, wenn es so richtig üble Bedingungen sind, also richtig kalt, weil die haben eine geile Sohle und die sind Gore-Tex. Und ich weiß gar nicht, wie lange ich die Dinger schon habe. Die habe ich von Mountainbike Rider Racing Zeiten, glaube ich, noch. 10 Jahre sind die wahrscheinlich schon alt, die Dinger, fallen so langsam auseinander, aber das sind die ultimativen Winterschuhe für mich und die ziehe ich an, wenn es so richtig wild wird. Aber ansonsten, ja, eben mehrere Hosen und dann spare ich meistens so 3-4 Hosen an, wenn die eingeschlammt sind. Dann gibt's einmal eine Dampfstrahler-Session, alle Klamotten abdampfen und dann ab in die Waschmaschine. Wir haben sogar inzwischen eine zweite Waschmaschine, die ist aber jetzt noch nicht installiert, weil die ältere, die ist wirklich noch ein alter Diesel, der auch ein bisschen braucht. Und die wird jetzt die Schlammwaschmaschine, was bei den 4 Kids definitiv auch Sinn macht. Also da bin ich noch der geringste Abnehmer der Kapazitäten, sage ich mal. Weil die spielen ja auch jeden Tag mit Schlammhosen draußen.
Ja.
Und so läuft das eigentlich. Und ich sag mal, eine gute Regenjacke und eine gute Regenhose habe ich in doppelter Ausführung. Und die kommen natürlich auch nicht jedes Mal in die Waschmaschine, sondern die hänge ich auf und dann trocknen die und dann ziehe ich die halt den nächsten Tag wieder drüber. Und manchmal sprühe ich die einfach mit klarem Wasser ab, weil die Dinger werden ja auch nicht besser davon, wenn du die immer abspülst. Und dann darunter Zwiebel und die Deckschicht ziehe ich halt erst vor der Tür an. Aufgrund der Spurensicherung und dann geht's wieder los.
Ja, okay. Ja, Schuhe ist tatsächlich, also ich habe da so so Winterschuhe von Northwave, ich weiß gar nicht genau, wie sie heißen, Celsius irgendwas. Die sind nicht nur wasserdicht und die haben diese, genau diese Kältebrücke, von der du erzählt hast, haben die halt eliminiert, also das gibt's da nicht, sondern die gehen auch noch so richtig hier über den Knöchel, also die gehen halt irgendwie, wenn ich das mal hier so, bis hier so hin.
Vielleicht und solltest du mir da mal einen Link schicken, beziehungsweise ein paar Schuhe schicken.
Ja, kann ich mal machen, ja. Weil die sind wirklich super. Ich habe nie kalte Füße, nie nasse Füße. Und das ist wirklich richtig, richtig geil. Und das ist tatsächlich auch der gleiche Schuh, den ich im Sommer fahre, nur halt einfach als Winterversion. Und schicke ich dir auf alle Fälle mal einen Link. Mega, mega cool.
Klingt spannend.
Genau, ja, weil dieses Zwei-Waschmaschinen-Prinzip, das haben wir jetzt auch noch nicht so richtig eingeführt, aber ja, hört man immer wieder, macht halt auch einfach irgendwie Sinn, ne? Ich meine, wenn man hier das Zeug immer wieder wäscht und immer dreckig macht, dann gibt halt so eine Waschmaschine auch irgendwann auf. Aber ja, ich sag mal so, bei euch ist ja wahrscheinlich so, wie du schon sagst, ne? Es wird tendenziell mehr dreckiges Zeug gewaschen wie halbwegs sauberes. Definitiv.
Genau. Also wenn ich hier aus der Fahrerseite rausgucke, dann sehe ich unsere Waschküche, da steht die neue Waschmaschine und aus der Windschutzscheibe über dich hinweg geschaut, steht hinten unangeschlossen noch die alte. Ist dann vielleicht jetzt nochmal ein kleiner Hint gewesen, dass ich mich da mal als nächstes dran begeben sollte, bevor der Winter vorbei ist.
Ja, aber da sind wir auch gleich schon beim nächsten und zwar, du hast ja gesagt, du bist jetzt umgezogen, du bist ins neue Haus gezogen und du hast das Haus natürlich gebaut. Mit dem Hinblick auf, wie ist so unser Alltag? Und der Alltag findet halt einfach sehr viel draußen statt. Was ist so dein absoluter Gamechanger im neuen Haus? Ja, eigentlich radfahrmäßig. Outdoor-mäßig.
Also Radfahr- beziehungsweise Outdoor-mäßig ist bis jetzt fast noch nichts eingerichtet. Da gibt's nur.
Ich meine jetzt nicht eingerichtet, sondern halt irgendwelche coolen Sachen. Wie,
genau, also es gibt ein paar coole Vorstellungen in meinem Kopf, beziehungsweise Projekte, die noch nicht abgeschlossen sind, aber jetzt ging es natürlich erstmal darum, dass hier jeder in einem warmen Bett schlafen kann und auf Klo gehen kann und auf dem Herd auch gekocht werden kann, bevor ich irgendwie anfange, hier eine Fahrraddusche zu bauen, so ungefähr.
Ja.
Aber logistisch ist das Haus schon so auch geplant mit dem Gedanken, dass eben man nicht nur durch die Haustür reinkommt. Also hier ist es so, dass wir halt hinten an der Garage eine coole gescheite Eingangstür auch haben, die stabil ist und mehr aushält als nur so eine Terrassentür, weil die eben auch hochfrequentiert sein wird, wenn das dann mal fertig ist. Und dann kannst du eben durch die Garage rein, kannst von der Garage direkt in die Waschküche und kannst quasi da die Schlammsachen direkt weglegen. Das heißt, so dieses Ganze vom Workflow her ist es schon so gedacht, dass du zum Beispiel nie durch die Haustür gehen wirst, wenn du mit Fahrradklamotten raus oder reingehst. Also da sind einmal die Wege schon so berücksichtigt geplant worden. Und dann ist es eben so, dass ich hier in der Garage jetzt eine Ecke geplant habe, wo, wenn du von draußen reinkommst, direkt so eine, ja, wie eine Waschbox eigentlich entstehen wird. Also da habe ich schon die Anschlüsse für einen Abfluss und dann werde ich mir so eine, wie so eine riesengroße Aluwanne oder so dahin bauen mit einem Gitter drinne, wo dann eben der Schlamm sich absetzen kann, wo ich eben auch mal im Winter ein Fahrrad bei gescheiten Temperaturen sauber machen könnte und wo du eben auch sagen kannst, die vier Kinder sind von draußen schlammig reingekommen und du musst dann nicht mit einem Kärcher dich draußen hinstellen abends noch in Hausschuhen und das Zeug absprühen, sondern kannst da die Sachen in so einer kleinen Waschbox absprühen gerade. Und dann wäre da eben die Dreckwaschmaschine. Das ist so für die Fahrradfahrinfrastruktur auf jeden Fall eine der cooleren Dinge. Und dann freue ich mich darauf. Ich krieg bald tatsächlich so ein paar Racks geschickt für an die Wand, weil ich bislang immer nur so lammelige Haken hatte, wo dann alle Fahrräder, wenn du die nicht gefühlt 2 Meter auseinander festschraubst, mit ihren Lenkern ineinander hängen und immer irgendeine Bremsleitung oder ein Schaltzug in Mitleidenschaft gezogen wird, weil das alles nicht so richtig geil ist. Und da werde ich jetzt bald so mir hier an eine Wand schön ein paar Racks machen, wo du die Räder dann so schwenken kannst und dann kannst du eins rausnehmen, ohne dass 8 andere mit runterfallen. Und hoffentlich, so ist meine Vorstellung, ist es dann auch so, dass die Kids, beziehungsweise jetzt unser Ältester, der 8 ist, auch sein Rad schon in so ein Rack reinhängen kann, wenn es auf seiner Höhe ist. Und da ein bisschen mehr Ordnung ist als so ein wilder Fahrradhaufen, der dann immer umkippt und wo du an nichts drankommst. Und das, was du brauchst, immer ganz hinten steht.
Ja, auf alle Fälle. Genau. Ja, da bin ich mal gespannt. Also sobald du die Racks hast, schick mal durch. Will ich mal sehen. Ich habe nämlich auch einfach so Haken und ich habe mittlerweile so viele Fahrräder. Das ist halt, also keine Ahnung, das, ja.
Ja, die Haken sind cool, wenn alle einmal dranhängen.
Ja, genau, aber wenn du eins halt mitten, brauchst.
Genau, wenn du eins mitten rausnimmst, dann ist Katastrophe.
Ja, auf alle Fälle. Hattest du nicht auch irgendwie erzählt, dass ihr bei der Planung vom Haus auch schon so einen Wäschekanal mit installiert habt?
Ja, genau.
Die Wäsche irgendwie gleich runterfällt?
Ich habe das so gemacht, weil die Taschen von einem einfachen Mann, die sind ja nicht so tief, habe ich mir gedacht, Kupferrohr ist teuer, da muss ich kurze Leitungen legen und wir haben unser Bad logistisch eigentlich wirklich direkt über den Heizungs- bzw. Technikraum gelegt, dass du kurze Wege hast für das Wasser und so. Das lag jetzt nicht am Kupferrohr, wir haben eh kein Kupfer, wir haben nur so Alu-Verbundrohr. Aber das hat natürlich die Möglichkeit ergeben, dass wir einen Wäscheschacht machen konnten direkt von oben. Also ich habe im Bad in der Wand wie so einen Mülleimer eigentlich eingebaut mit so einer Klappe, die halt von alleine wieder zugeht. Und da kannst du jetzt deine dreckigen Sachen dann, wenn du duschen gehst, beziehungsweise deine dreckige Unterhose, wie auch immer, weil den anderen Stuff hat man ja hier schon in der Garage abgelegt nach dem Radfahren. Aber das fällt dann direkt runter in die Waschküche, liegt da direkt in einem Schrank eigentlich, wo man es dann in die entsprechenden Wäschekörbe sortieren kann. Das ist schon ganz geil, weil ich weiß nicht, wie oft du sonst, wenn du jetzt zwischen 2 Stockwerken pendelst, wie oft du mit einem Dreckwäsche-Wäschekorb halt runterläufst. Jetzt trägt man die saubere Wäsche natürlich nach wie vor noch hoch. Also wir haben keinen Wäscheaufzug, aber du sparst dir eben schon mal den einen Weg. Und das ja macht über eine Lebenszeit, glaube ich, schon ganz schön viel Arbeit aus.
Auf alle Fälle, ja. Ja, das ist schon gut. Ich meine, wir haben ja kein neues Haus gebaut, sondern wir haben ja ein uraltes Haus umgebaut. Und das heißt, solche Sachen waren bei mir nicht möglich. Was mir aber klar war, hier ist halt nicht so viel los an Leuten, die halt direkt hier wohnen. Das heißt, ich fahre halt sehr viel Rad mit Leuten, die halt irgendwie hier hinkommen. Sei es jetzt irgendwie von weiter weg oder auch nur hier von 20, 30 Kilometer weg. Aber deshalb war es mir halt irgendwie wichtig, relativ am Eingang vom Haus noch eine zweite Dusche zu haben. Damit nicht immer alle Leute bei uns ins Bad gehen müssen und damit man auch gleich, wenn man reinkommt, schnell duschen gehen kann.
Ja, das ist schlau. Das haben wir tatsächlich auch. Wir haben im Gäste-WC im Erdgeschoss auch noch eine Dusche in, also komplett normale Größe, einfach so eine offene Dusche als Duschnische, was auch einfach genau für den Punkt cool ist, wenn Gäste da sind und gerade in den Winter, also im Sommer ist ja schon oft so, wenn du mit einem Homie Rad fährst, man ist zwar durchgeschwitzt, aber dann sitzt man irgendwie danach auf der Terrasse und alle trocknen so ganz still und heimlich dahin bei einem Bierchen und dann fährt man eben so nach Hause, aber jetzt im Winter ist ja schon oft so, dass man eigentlich als allererstes besonders in der Dusche möchte nach dem Radfahren und das ist eh cool, zwei Duschen zu haben, also das ist ja eh dann auch ein Luxus.
Schon ja, auf alle Fälle. Ich meine, wir haben das untere Bad, das ist wirklich unfassbar klein und man muss halt aufpassen. Also, ich sag mal so, wenn man jetzt ein bisschen zu viel gegessen hat an Pizza, dann kommt man da schon nicht mehr rein in die Dusche, weil halt wirklich der Eingang ist halt irgendwie nur so, weiß nicht, so, ja, ich kann schlecht schätzen, aber ich würde sagen so 40, 45 Zentimeter oder so. Also man muss sich da wirklich so reindrehen, um da reinzukommen.
Sind ja in der sportliche, athletische Menschen, die da duschen gehen.
Richtig, genau. Da habe ich auch drauf gehofft, ne? Genau, dass ich nicht irgendwann meine Leidenschaft für Darts finde. Aber da schwitzt man nicht so viel, glaube ich. Weiß ich nicht.
Stimmt, da ist die Dusche wieder hinfällig.
Richtig, also also wir haben wirklich so ein Mini-Bad, aber eben noch so eine Dusche reingeklöppelt. Und das ist mega. Also das macht echt einen riesen Unterschied und finde ich, hat auch so ein bisschen was Privatsphäriges, wenn man halt einfach sagen kann, hey, Gäste sind immer super willkommen in der unteren Etage und die obere Etage, wo unser Bad ist, das ist halt so unseres.
Ja.
Und
ja, das ist cool. Genau, das macht es einfacher, das, Leute da zu haben einfach. Das ist halt cool. Ja, voll.
Ja, cool. Ich hoffe, dass jetzt mal hier bald.
Ich mich.
Ja.
Was denn bei dir der Saisonauftakt ist, Tobi?
Mein Saisonauftakt, das ist, tatsächlich haben wir jetzt so ein paar kleinere Sachen, also einfach so Videoshootings, dies und das. Und der richtige Saisonauftakt ist dann die Cycling World, wo wir dann auch ja diesen Podcast-Ride zur Messe machen. Vielleicht hast du ja sogar auch noch Zeit und kommst zur Cycling World. Ist ja nicht so weit in Düsseldorf.
Über welches Datum sprechen wir?
Das ist der, ich glaube, 20. oder 21. oder 22. März. Und der Samstag davon, Steffi hatte nämlich auch schon überlegt, und wir machen ja den Hot Seats and Cold Brews Gravel Ride. Das wird ganz cool. Haben wir im letzten Jahr ja auch schon gemacht. Und da sind wir dann eine schöne Tour durchs Neandertal gefahren und dann noch lecker Kaffee getrinken gegangen und dann auf die Messe. Das war wirklich extrem cool. Einfach, weil wir wieder Leute vom Podcast getroffen haben, Hörer, und das finde ich immer extrem cool. Und wir mussten nicht den ganzen Tag auf der Messe stehen. Auf alle Fälle.
Könnte passen. Also tatsächlich habe ich gerade mal hier nebenbei in meinen Kalender geguckt und das Ding könnte hinhauen. Also vielleicht lässt sich ja auch noch ein Mountainbike-Ride realisieren.
Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, du hältst das auch aus, einmal auf dem Gravelbike mitzufahren.
Ich habe so ein Fahrzeug, da müsste ich dann nochmal gucken, ob noch Luft in den Reifen ist.
Müsste wohl nochmal ein bisschen aufpumpen, aber dann kriegst du das hin. Ja, durchs Neandertal und
einmal im Jahr kann man ja auch Gravel fahren, ne? Dann,
richtig.
Erledigen wir das an dem Tag.
Das wäre doch schön, siehst du, dann haben wir schon mal unser komplettes Ensemble zusammen. Das wäre das erste Mal, dass wir uns tatsächlich komplett als gesamte Mannschaft irgendwo treffen. Das würde mich sehr freuen.
Das wäre mehr wert.
Ja, das wäre doch cool, oder? Und die Cycling World auf alle Fälle auch immer großer Tipp. Ich glaube, das ist die bessere Eurobike, aber da haben wir jetzt auch schon echt häufig drüber gesprochen. Mega coole Messe, mega cooles Event. Und
steht eben auch noch auf meiner Checkliste. Also war ich auch noch nie. Insofern, auch das wäre natürlich ein Punkt, der es reizvoll machen würde, einfach mal aufzukreuzen.
Sehr gut. Let's go. Let's do it. Und ja, und dann geht's eigentlich so richtig los. Also dann von der Cycling World aus geht's dann gleich nach Schottland. Dann sind wir 3 Wochen in Schottland. Dann gibt's verschiedene Content-Projekte, die dann gleich da angrenzen. Und dann geht's richtig los. Ich darf immer noch wieder ein bisschen hier und da kochen. Ich darf, ich glaube sogar 2-mal im Frühjahr zusammen mit dir auf der Bühne stehen. Ich weiß gar nicht, ob du davon schon weißt, aber ich weiß es auf alle Fälle, dass wir das gemeinsam machen. Ja, das machen wir dann off-air. Aber genau, da freue ich mich schon drauf. Insgesamt, glaube ich, ein super spannendes Jahr und wird auf
alle Fälle cool.
Genau. Ja, und bei dir, wann geht's bei dir richtig los?
Ja, vom Prinzip her jetzt. Also ich habe ja keine Saison in dem Sinne, dass ich jetzt einen Rennkalender vervollständigt vor mir liegen hätte. Das steht tatsächlich noch so ein bisschen aus. Ich überlege noch, was ich mitfahre, wie und wo, weil bei mir ja mit diesem ganzen Neuen, dem ganzen Umbruch irgendwie, ich gar nicht so Lust hatte, mir das ganze Ding jetzt voll zu ballern, das Jahr mit dies und jenem, was ich auf jeden Fall erledigen wollte. Und das bewahrheitet sich gerade auch so ein bisschen, weil jetzt, wo alle aus dem Winterschlaf erwachen, sage ich mal, kommen so mehr und mehr Sachen zustande, die ich eben gar nicht geplant habe oder hätte, wo ich sage, okay, cool, das kann ich wahrnehmen, weil ich habe mir noch nicht so viele Termine gemacht. Und dann gucke ich mal drumherum, was noch an Rennevents vielleicht reinpasst. Also ich hätte schon Lust darauf, so 2-3 Multi-Day-Races zu fahren, also sowas wie Transmadeira, das bin ich ja schon mal gefahren. Da hätte ich schon noch Bock drauf und da gucke ich dann einfach mal, was noch reinpasst. Aber ansonsten, eine Lizenz habe ich gelöst, Leute. Also noch keine Masters-Lizenz. Ich bin noch Rennsportler und werde mich wohl bei dem ein oder anderen Enduro-Rennen definitiv blicken lassen. Aber es geht auch los mit Riva. Bike Festival werde ich am Start sein für den ein oder anderen Partner. Das ist so ein Termin, der sich jetzt die letzten Tage eigentlich ja verfestigt hat. Und dann sind ein paar spannende Projekte, dadurch, dass eben nicht alles Festivals und Rennen für mich sind ab diesem Jahr, sondern auch andere Projekte, dass ich bald zu einem Shooting aufbreche, wahrscheinlich nach Spanien, für ein neues Fahrrad, was da kommen wird und da ein bisschen shooten werde. Dann gibt's dazu natürlich irgendwann auch noch ein Pressecamp und dann darf ich noch bei einem Pressecamp von einem anderen Partner mit dabei sein für ein neues spannendes Produkt, wo wir dann zum gegebenen Zeitpunkt noch Infos drüber geben werden. Kleiner Hint, dieser Partner verbindet uns beide. Da gibt's ja nicht nur einen, also ich habe es nicht gesagt. Und insofern sind da echt einige spannende Projekte gerade, die jetzt unmittelbar in den Startlöchern stehen. Und ja, so geht das eigentlich jetzt los. Also ich habe das Gefühl, deshalb habe ich dich auch gefragt, wir stecken gerade gefühlt noch so im Winter. Vielleicht auch dadurch, dass es einfach noch schneit und geschneit hat. Aber meiner Wahrnehmung nach ist es so, nächste Woche geht's los. Also das geht jetzt so ratzfatz, wo man sonst vielleicht eher schon, keine Ahnung, um einen Jahreswechsel war so die Sache mit Schnee gefühlt gegessen. Und dann ist man zu Hause so 2 Monate Fahrrad gefahren und dann so, okay, jetzt geht's irgendwie auf die erste Reise. Und jetzt verschiebt sich das alles so ein bisschen und man hängt zu Hause noch so in dem Wintermode und plötzlich guckst du so in den Kalender und denkst, ach krass, nächste Woche ist ja mein erstes Event oder mein erstes Race oder wie auch immer. Insofern bin ich echt gespannt, was das Jahr bringt. Und ich glaube, da werden sich noch die ein oder anderen Sachen auftun. Ich habe auch Bock, mal ein E-Bike-Rennen mitzufahren. Da haben mir jetzt ein paar Leute gesagt, dass diese Bosch European E-Bike-Tour oder wie das Ding heißt, also nicht diese E-Bike-Challenge, die auf den Bike-Festivals und so stattfindet, sondern diese Rennserie, die, glaube ich, hauptsächlich im französischsprachigen Raum stattfindet, eigentlich so das Ding ist, was man gerade mitnehmen muss. Und da hätte ich echt mal Bock, ein Event einfach auszuchecken, um zu gucken, wie das so ist. Und ja, mal schauen, was sonst noch geht.
Ja, über die Serie haben wir auch mit Erik Emrich im, ich glaube, vorletzten Podcast geredet.
Ja, der Mann hat mich da auch empfohlen, beziehungsweise hat mir die Serie empfohlen, genau.
Ja, Genau, also das hört sich sehr, sehr gut an und da bin ich gespannt. Und vielleicht finden wir gemeinsam noch ein Zeitfenster, wo wir auch nochmal irgendwo auf Reisen gehen können. Ideen gibt es einige.
Das nächste Stan.
Genau, das, richtig, genau.
Ein
paar Stans sind noch auf der Liste, aber genau.
Wir hatten uns doch schon auf ein Land geeinigt, oder, beim letzten Mal? Gab es da nicht schon irgendwas, wo wir gesagt haben, da müssen wir hin?
Noch nicht so richtig, oder? Oder was, weißt du es noch?
Nee.
Ja, wir hatten gesagt, Himalaya, Nepal wollten wir mal, ne?
Ja.
Also wollte jeder von uns, genau.
Ja. Ja, wer will das nicht?
Eben. Also, es wird nicht langweilig, wir haben noch viele, viele Sachen auf dem Zettel. Die Saison ist around the corner und ja, ich freue mich, hoffe, dass ich dann jetzt hier auch mal wieder auf den Hometrails ein bisschen fahren kann, sobald der Schnee weg ist. Und vor allen Dingen viel, viel schlimmer wie der Schnee war eigentlich das Eis, was das Ganze unter dem Schnee sehr rutschig gemacht hat. Aber es schaut gut aus und ich habe richtig Bock. Ich wünsche dir auf alle Fälle eine richtig gute Zeit und einen guten Start in die Produktionssaison. Und dann hören wir uns ja bald wieder.
Ich danke dir, das wünsche ich dir definitiv auch. Und wir sehen uns ja dann spätestens zum Graveln
auf
der Cycling World in Düsseldorf. Das ist ja auch so quasi schon in der Woche.
Ist auch also nicht mehr so lange
bis dahin.
Genau.
Schnell in diesem Sinne.
Tschüss.
Ciao, ciao. Ciao.
Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.